von mir und ich bete nochmal. Herr Gott, ich möchte danken für diesen Text, der von deiner Größe und Einzigartigkeit spricht und der auch eine Ermutigung hat. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Text gebrauchst, die Worte gebrauchst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen und dass du alles wegnimmst, was stört. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Serie zum Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Bis Ende des Jahres beschäftigen wir uns mit verschiedenen Abschnitten aus diesem Buch und versuchen diese alten, teils auch sehr schwierigen Worte zu verstehen und so in unseren heutigen Kontext auch hineinzuholen. Jesaja, auf den das Buch zurückgeht, wirkt im 8. Jahrhundert vor Christus als Prophet im Südreich Juda. Das heißt, er wurde von Gott berufen und gebraucht, um wichtige und eindrückliche Worte Gottes weiterzugeben. Das waren vielfach keine angenehmen und komfortablen Worte, sondern welche, die durchaus auch hinterfragt haben. Die hinterfragt haben und aufgefordert haben, die eingeschlagenen Wege aufzugeben und sich Gott neu zuzuwenden. Es waren Worte, die Konsequenzen angesprochen haben, falls Israel stur bleibt und sich nicht von diesen Wegen abkehrt. Also an manchen Stellen durchaus hartes Buch, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, aber an anderen Stellen auch voller Hoffnung und Zuversicht und Perspektive. Ich habe gedacht, auf jeden Fall bekommen wir einen spannenden Zugang zu Gottes Wesen und zu Gottes Gedanken. Und die heutige Passage ist aus Kapitel 40 und wir nehmen mal den Einstieg über Vers 27, da heißt es: Jakob, warum sagst du, Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht? In modernen Worten gesagt, da steckt die Frage an Gott drin, warum etwas ganz Entscheidendes, was einem wirklich wichtig ist, warum das nicht passiert. Das ist die bohrende Frage danach, warum ein essentieller Wunsch des Lebens nicht in Erfüllung geht. Warum kümmert sich Gott nicht um meinen Weg? Warum erfüllt er mir nicht meinen aus meiner Sicht so berechtigten Wunsch? Das ist die Frage. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage, die damals von Interesse war, sondern das ist eine Frage, die viele Menschen immer wieder stellen. Auch heute und wahrscheinlich auch wir, jeder Einzelne von uns. Warum bleiben mir wichtige Wünsche verstellt? Und mir ist klar, dass es keine einfache Frage ist, oft auch schmerzhaft und mit vielen Zweifeln verknüpft. Versteht meine Predigt daher bitte nicht als eine billige Antwort oder als ein schnelles Patentrezept, sondern ich will ausgehend vom Text Gedankenanstöße geben, um in dieser Frage unterwegs zu bleiben. In dieser Frage unterwegs zu bleiben und sie nicht vorschnell in die eine oder in die andere Richtung zu beantworten. Israel hatte ja diese Frage in eine Richtung beantwortet und deswegen ist dieser Text erst entstanden. Jesaja hinterfragt jetzt mit seinem Abschnitt diese Antwort. Und diese Frage nach offenen Lebenswünschen ist natürlich auch nicht nur eine Frage von gläubigen Menschen, sondern diese Frage gibt es auch in einer, ich nenne es mal, säkularen Version. Die wird dann wahrscheinlich so lauten: Was ist hier eigentlich los? Ist dem Leben verborgen, was ich will, dem Glück, dem Schicksal, der Fairness? Ja, ich habe nur diesen einen großen Lebenswunsch, aber scheinbar befinde ich mich nicht auf der Seite des Glücks. Wieso ist dem Leben mein Wunsch verborgen? Das ist so die säkulare Version. Vielleicht ist auch jemand hier, der mit Gott nichts anfangen kann. Ich denke, das Gefühl ist das gleiche drängende Gefühl, wie hier im Text beschrieben wird. Aber ich glaube, dass die Frage noch drängender wird, wenn Gott darin vorkommt, wenn diese Frage ein Mensch des Glaubens stellt. Denn ist Gott nicht der, der sich um uns kümmert? Ist er nicht der Fürsorgliche, der Liebevolle? Wie kann ihm dann verborgen sein, was mich beschäftigt? Gibt es ihn vielleicht gar nicht? Ist er vielleicht doch nicht interessiert? Mit diesen Zweifeln an Gott wird die Frage, würde ich sagen, noch ein Stück weit drängender und bohrender. Diese Frage nach offenen, essentiellen Lebenswünschen. Aber im Grunde die gleiche Frage: Warum bleibt ausgerechnet mein Lebenswunsch unerfüllt? Was meine ich mit Lebenswunsch? ich meinen Wunsch, der zwei Qualitäten hat. Nämlich zum einen die Qualität, dass es um etwas geht, was man eigentlich immer als normal erachtet hat. Als selbstverständlich, aber dann passiert es nicht. Und zum anderen, dass es etwas ist, was einem sehr essentiell, also lebenswichtig erscheint, aber dann passiert es nicht. Und das sind so die ganz klassischen großen Dinge des Lebens. Ja, da wird ein Kind geboren und das Normale ist, dass das Kind gesund ist und dass sich alle darüber freuen. Aber manchmal passiert das dann eben nicht und das Kind ist nicht gesund. Oder es gibt einen Kinderwunsch und das Normale ist doch, dass er sich natürlich irgendwann erfüllt. Aber dann passiert es nicht. Oder da ist die Sehnsucht nach einer wirklich dauerhaften Partnerschaft, aber es ergibt sich nicht. Oder das Normale ist doch, dass der Partner, auf den man sich wirklich tief eingelassen hat, dass dieser treu ist, irgendwie selbstverständlich, aber dann passiert es nicht. Oder die ganz, ganz große berufliche Idee, die man jahrelang verfolgt hat, sie gelingt einfach nicht. Also Dinge, die für einen immer irgendwie selbstverständlich waren, zugleich auch essentiell sind, die aber nicht passieren. Offene Lebenswünsche. Und dann kommt natürlich ganz elementar diese Frage, ist dem Herrn mein Weg verborgen? Warum hilft er mir nicht zu meinem Recht? Schon spannend, Recht. Ist doch ein Recht drauf. Das Gefühl, von Gott nicht gesehen zu werden und ungerecht behandelt zu sein. Was mache ich, wenn ich mich so fühle? Das ist so die Frage und die Diskussion auch in dem Text, die hinter diesem Text liegt. Und für diese Frage gibt der Text einige Impulse und denen möchte ich jetzt mit euch nachgehen. Und der erste Impuls, den ich dazu habe, ist die Einladung, auf den großen Rahmen zu schauen. Schau auf den Rahmen. In unserem Text gibt es eine ganz offensichtliche Antwort auf die Frage, wo Gott eigentlich angesichts von unseren Lebenswünschen ist. Nämlich eine Antwort, die so den ganzen Text durchzieht. Und diese Antwort ist ganz einfach, Gott ist am Wirken. Gott ist fähig und mächtig und einflussreich. Er wirkt auch in dieser Welt, er hat sie geschaffen. Und er wird auch nicht müde oder matt, immer weiter zu wirken. Ja, Vers 28 fasst es nochmal ganz gut zusammen. Jahwe ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nie müde und nie matt. Gott wirkt tatsächlich. Er ist nicht uninvolviert. Ja, wir sind ihm nicht egal und er liegt auch nicht irgendwo auf der faulen Haut, sondern er ist stets aktiv. Das ist die große Aussage, die sich so von Anfang bis zum Ende in diesem Text durchzieht. Aber es geht in diesem Text nicht um meine oder deine ganz individuellen Lebenswünsche. Auch nicht um die ganz individuellen Wünsche der Leute damals in ihren individuellen Biografien. Wir haben als Christen heute, glaube ich, oft so einen Hyper-Individualismus entwickelt, mit dem wir Versprechen aus dem Alten Testament lesen und sie ganz schnell eins zu eins auf uns persönlich übertragen und sagen, naja, wenn er dies und jenes für Israel gesagt hat, natürlich eins zu eins, ich denke ja nicht mehr an Israel und das, was damals war, das muss natürlich auch für meinen Wunsch, für diesen speziellen Lebenswunsch jetzt sofort gelten. Aber die Frage ist, woher nehmen wir eigentlich dieses eins zu eins? Als Jesaja diese Worte damals ausgesprochen hat, ging es ihm um das Schicksal und um den Weg eines ganzen Volkes. Um eine riesige Gruppe, um den Lebensrahmen für ganz, ganz viele Personen. Es ging nicht um die einzelnen Bedürfnisse jeder einzelnen Person in dieser Gruppe, sondern die Israeliten waren aus ihrem Heimatland zwangsumgesiedelt worden, verschleppt in den heutigen Irak, damals durch die Babylonier. Es ging also um die nationale Zukunft eines riesengroßen Volkes, um den friedlichen Rahmen für Tausende von Menschen. Und darauf bezieht sich hier auch im Text die Anfrage an Gott, wo er ist und wie er wirkt. Der ganz große Lebensrahmen und die Grundversorgung von allen zusammen, die sind hier erstmal im Text im Blick. Und das merkt man jetzt auch, wenn man sich das Argument dann durchliest, was Jesaja in dieser ganzen Passage macht. Diese fortlaufende Erinnerung an Gottes Größe und an Gottes Macht. Das Argument, was Gott durch Jesaja macht, ist nicht, ich bin der, der Peter eine Frau gegeben hat und deswegen vertrau du auch. Oder der Lisa ein gesundes Kind schenkt oder der Franz einen super Job gegeben hat und daran könnt ihr mein Wesen bemessen und dass ich jeden großen Wunsch ablese und erfülle. Das ist nicht die Art und Weise, wie das Argument hier läuft, aber oft die Art und Weise, wie wir Gott einordnen. Sondern sein Argumentieren in der Passage ist, ich bin der, der sich um den großen Rahmen kümmert. Ich bin der, der die Erde erhält, für den ganze Nationen wie ein Tropfen sind, der Recht und Weisheit definiert, der die politische Geschichte lenkt, der den Himmel für euch aufspannt. Der bin ich und das tue ich. Und da liegt mein Versprechen für euch. Also da liegt diese Anfrage gegenüber Gott auch damals in der Luft. Wo bist du eigentlich? Was machst du mit unseren Lebenswünschen? Und seine Antwort ist, warte mal, ich bin der, der euer Leben insgesamt möglich macht. Himmel, Erde, Sterne, Weltgeschichte, all das ist mein Ding. Und wenn wir so drinstecken in unseren Fixierungen auf einen ganzen großen Wunsch in unserem eigenen Leben, manchmal auch verkrampft und enttäuscht, dann vergessen wir ganz schnell diese große Perspektive. Das ist meistens das Erste, was uns abhanden kommt, dass Gott sich eigentlich schon lange um uns kümmert und sich für uns engagiert, allerdings in Bezug auf den großen Rahmen, in dem wir leben. Der Sternenhimmel, unter dem wir stehen, die Inseln, die hier erwähnt werden, auf die wir in Urlaub fahren, das ist das Erste, was unser Herz sozusagen durchlüften soll. Diese Erinnerung an diesen großen Rahmen. Er ist es, der dir und mir überhaupt erst einen Rahmen zum Leben ermöglicht. Der den Umfang der Erde im Blick behält, der uns Berge und Hügel zum Wandern und Skifahren schenkt, der den Himmel über uns aufspannt, unter dem wir im Sommer zur Arbeit radeln, der uns mit Frieden beschenkt, der uns die Möglichkeit gibt zum Reisen und zum Erkunden dieser Welt. Das ist die erste Botschaft dieses Textes. Schau zur Abwechslung mal wieder darauf, auf die ganzen Sachen, die du schon hast und die Gott schon lange tut. Und der ganz große Gewinn dieser Blickrichtung ist, er lenkt unseren Fokus weg von dem, was wir nicht haben. Weg von dem ätzenden Drang und Frust, manchmal auch innere Angespanntheit oder sogar Bitterkeit, weg davon, aber hin auf das, was wir haben und wo Gott schon lange agiert. Wo Gott uns das Leben und bereits so viel gegeben hat. Letztlich geht es dabei um Dankbarkeit, darum dankbar all die Dinge zu sehen, mit denen wir schon beschenkt worden sind. Nein, der Dank haben wir da auch drüber nachgedacht. Im Englischen gibt es das Sprichwort Count your blessings. Zähle deine Segnungen, all die Geschenke, die du hast, zähle die mal auf. Ist heute ein recht verbreitetes Sprichwort, nicht nur im religiösen Bereich. Aber es geht eigentlich auf ein altes Kirchenlied von 1897 zurück, in dem es heißt, Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Deutsche Übersetzung, zähl die Gnadengaben, denke doch daran, und du wirst dich wundern, was dir Gott getan. Es geht also um den Blick auf den großen Rahmen, den Gott uns schenkt. Und wo er daran wirkt, mit dem er uns schon lange beschenkt. Und ich glaube, das bringt ganz viel Positives mit sich, wenn wir wirklich diesen großen Rahmen sehen. Ist eine Dankbarkeit da, ist ein Gefühl von Haben statt von Nichthaben da und ist ein Bewusstsein von Reichtum anstatt von Enge. Das ist so der erste Impuls in diesem Text. Schau nicht nur auf das, was Gott noch nicht, beziehungsweise nicht individuell für dich getan hat, sondern schau auf das, was er tut. Schau auf die großen Dinge. Sieh Gott darin und sieh darin, wie er für dich wirkt. Den zweiten Impuls hier in diesem Text überschreibe ich mit den Worten, lebe im Hier und Jetzt. Lebe im Hier und Jetzt. Lass uns dazu nochmal die Verse 19 und 20 lesen. Der Handwerker gießt ein Götterbild, der Goldschmied überzieht es mit Gold und fertigt silberne Kettchen dazu. Der Auftraggeber wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt. Was hier beschrieben wird, ist die Anfertigung einer Götterstatue. Ganz im Nahen Osten damals sehr verbreitet. Man hat damals meist gegossene Statuen gehabt aus Bronze und aus Metall, hat sich die dann ins Haus gestellt und diese Götterstatuen wurden dann wie ein Gott für einen. Man hat diese Bilder verehrt und man hat ganz, ganz viel von ihnen erwartet. Schutz, Sicherheit, Versorgung, alles, was man eben so von einem Gott erhofft. Und jetzt haben wir hier diese relativ ausführliche Beschreibung, plötzlich so mittendrin in unserem Text. Es wirkt irgendwie auch so ein bisschen verloren. Es gibt noch weitere Stellen, wo das ähnlich formuliert wird und wo es genauso verloren wirkt. Warum fügt Jesaja das hier ein? Da steckt natürlich eine Aussage drin, und zwar eine ironische Kritik, eine Hinterfragung dieser Praxis. Und zwar zum einen wird hier betont, wie viel Arbeit das ist, sich so eine Statue zu machen. Ja, wenn man einfach mal nur die Verben dieser zwei Verse so aneinander reiht, dann merkt man das: Gießen, Überziehen, Fertigen, Wählen, Suchen, Befestigen. Das ist wirklich mit viel Aufwand und Arbeit verbunden, so eine Götterstatue herzustellen. Das ist die erste Anfrage. Die zweite Anfrage ist die Tatsache, dass so ein Götterbild immer in der Gefahr steht, zu wackeln. Irgendwie eine lustige Geschichte, ja. Braucht einen geschickten Handwerker, der einem das Bild auf einen stabilen Sockel stellt. Und man wählt am besten noch ein Holz, was nicht fault. Ja, nicht, dass das Ganze irgendwie wackelt oder umkippt. Also die Kritik ist, Leute investieren endlosen Aufwand und Gedankenschmalz in etwas, was letztlich eine wackelige Angelegenheit ist. Selbstgemachtes, unsicheres Versprechen, von dem letztlich keiner weiß, ob es etwas bringt. Natürlich ist das mit den Götterbildern nicht unsere Sache heute. Zumindest weiß ich von niemand hier, der daheim irgendwelche Götterbilder aus Holz schnitzt oder aus Bronze gießt. Trotzdem glaube ich, dass da eine tiefe, zeitlose Wahrheit drin steckt. Denn auf eine gewisse Weise machen wir das doch. Die Leute damals haben auf ihr Götterbild geschaut und davon ganz viel erhofft. Wir heute malen uns mental ein Bild von der Erfüllung unserer ganz großen Lebenswünsche und erhoffen dann davon ganz viel. Manchmal sogar alles. Das ganz große Glück und die ganz große Zufriedenheit. Ja, diese innere Vorstellung von einem Leben mit diesem großen Wunsch erfüllt, das ist unser Bild, von dem wir ganz viel erhoffen. Wenn das erreicht würde, dann würde mein Leben so richtig beginnen. Und ähnlich wie die Leute damals mit viel Aufwand und Gehirnschmalz und auch Sorgen an ihren Figuren gebaut haben, so bauen wir dann auch an unseren Strategien und Plänen und Aktionen, um unsere offenen Wünsche zu erreichen, die bisher noch in der Zukunft liegen, in einer Zukunft, von der wir nicht wissen, ob es überhaupt jemals so passieren wird. Wir investieren manchmal auch schier endlos Sorgen und Gedanken für etwas, was wir noch nicht haben und was auch, wie gesagt, wackelig ist. Wir wissen nicht, ob der Wunsch jemals klappt. Ein endloses Investieren in das, was noch nicht ist, in das Morgen und Übermorgen, statt in das Heute und Hier. In das ganz große Vielleicht, statt in das, was schon sicher ist. Und damit sind wir auch dieser Ironie unterworfen. Wir investieren und investieren und investieren immer in etwas, was irgendwie wackelig ist. Und so können Tage und manchmal sogar Jahre vergehen, an denen man immer nur im Morgen lebt und für das Morgen hofft, immer nur obsessiv auf das fokussiert ist, was dann ja kommt und dann wird's gut, während im Hier und Jetzt das Leben einem geschenkt ist. Die wirkliche Lebenszeit, die mir geschenkt ist, das, was ich wirklich erleben kann und das, was ich wirklich habe, was vor mir liegt, das verpasse ich irgendwie. Ich stehe in der Gefahr, dass ich es völlig verpasse, weil meine Augen, meine Energie immer nur auf diese erträumte und wackelige Zukunft gerichtet ist. Das ist nicht gut. Macht auf jeden Fall nicht glücklich, wenn man so das eigentliche Leben hier irgendwie übersieht. Die Frage ist, was machen wir dagegen? Und die Antwort oder die Einladung ist, lebe im Hier und Jetzt. Schau auf das Jetzt, schau auf diesen Moment heute. Ergreif wirklich dieses Wochenende, diesen Sonntag und denke noch nicht an Montag oder Dienstag, um es mal ganz praktisch zu machen. Such dein Glück nicht im Morgen, sondern im Heute, in dem, was du hast. Blicke auf das, was sicher ist, und ich bin überzeugt, wir werden so viel Schönes darin entdecken. Und das ist übrigens genau die Antwort, die auch unser Text hier gibt, auch wenn es verbal ein bisschen anders auf den Punkt gebracht wird. Vers 26 heißt es, seht doch nur in die Höhe. Die Aufforderung ist sehen. Ein einziges Verb. Wahrnehmen, was um mich herum alles ist. Einfach nur seht. Sozusagen Gottes Gegenprogramm zu der langen Liste an Verben, die wir eben gelesen haben. Bla 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 bla, so viel Aktivität, so viel Aufwand, um ein zukünftiges Leben und Glück zu ermöglichen. Gottes Gegenprogramm, seht. Macht einfach mal die Augen auf und seht. Nicht so viel kraftraubende Aktivität, nicht so viel Sorgen, sondern innehalten, Augen aufmachen und sehen. Und zwar das, was jetzt ist, was schon da ist. Der Text sagt hier die Sterne, die Gott schon gemacht hat. Nicht das Unsichere, was vielleicht irgendwann irgendwie kommt, sondern seht auf das, was da ist und lasst euch davon begeistern und ins Staunen bringen. Also die Idee ist, nicht immer nach vorne zu schielen, sondern wirklich im Hier und Jetzt nach oben schauen und bestaunen, was Gott gemacht hat. Und ich habe das die Woche mal ganz praktisch gemacht, auf der Fahrt zum Gebetsabend hierher. Ich habe mal ganz bewusst in den Sternenhimmel geschaut. Und irgendwie hat es etwas in mir gerade gerückt. Irgendwie hatte ich so den Gedanken, meine Güte, wie oft denke ich, dass ich der Mittelpunkt bin. Als wäre ich so der leuchtende Stern im Universum, um den sich alles und alle, auch Gott, zu drehen hätte. Nein, im Blick nach oben realisiere ich, wie viel mehr und wie viel Größeres es gibt als mich selbst. Wenn man abends in der Nacht in den Sternenhimmel schaut, wird man plötzlich ganz klein, so kam ich mir zumindest vor. Es gibt so viel Großes und es ist genau das, was der Text hier auch ausdrückt, Gottes Größe und Einzigartigkeit. Also dieser zweite Gedanke ist die Einladung, nicht immer nach vorne zu schielen, aufs Ungewisse, Wackelige zu hoffen, alle Gedanken und Sorgen da rein zu investieren, sondern das Heute, das Hier und das Jetzt zu sehen und sich davon füllen zu lassen. Der dritte Gedanke angesichts unserer unerfüllten Wünsche ist, lern fliegen. Wir sind eingeladen, fliegen zu lernen. Ich lese nochmal den letzten Abschnitt in unserem Text. Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Welt und die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft, den Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und sie werden nicht müde. Sie gehen und sie werden nicht matt. Wunderschöner Abschnitt, vielleicht einer der schönsten Abschnitte im Alten Testament. So ein großartiges Versprechen, wozu Gott uns hier einlädt. Es ist die Einladung, dass wir metaphorisch gesprochen fliegen lernen. Flügel bekommen wie Adler. Und Fliegen ist so eine wunderbare Metapher, weil sie hat mit all den Dingen zu tun, die wir brauchen, wenn wir unseren Sorgen und Ängsten und unserer Bitterkeit entfliehen wollen. Es hat zu tun mit Abstand, mit Freiheit, mit Kraft, auch mit selbstbestimmter Aktion. Ich fliege dahin, wo ich will. Es steckt einfach so viel drin in diesem Fliegen können. Und was mit diesem Bild deutlich wird im Finale dieses Textes, aus Gottes Perspektive ist das Wichtigste für ein menschliches Leben nicht, dass alle unsere drängenden Lebenswünsche erfüllt werden. Aus Gottes Perspektive ist das Wichtigste für ein menschliches Leben nicht, dass alle unsere drängenden Lebenswünsche erfüllt werden. Dann auf diese brennende Frage aus Vers 27, Gott, was ist mit meinem Weg, sagt Gott nicht, vertraue nur und dann erfülle ich mit Sicherheit jeden deiner Wünsche. Vertraue nur und dann mache ich das schon. Sondern was hier steht ist, vertraue nur und dann bekommst du Kraft. Vers 31. Das ist die Richtung. Vertraue und dann bekommst du Kraft. Kraft, dein Leben zu gestalten. Kraft, etwas Wunderbares daraus zu machen. Einen herrlichen Flug. Kraft, auch wenn bestimmte Dinge nicht in Erfüllung gehen. Das scheint Gottes erste Prio für uns zu sein, dass wir die Kraft bekommen für unseren Weg. Egal, ob alle Lebenswünsche in Erfüllung gehen. Vielleicht sogar egal, ob sich der größte Wunsch in deinem Leben erfüllt. Also nicht vertraue nur und dann fügt sich alles wie so ein wie so eine Dominosteine-Kette. Das eine stößt das andere an. Sondern vertraue mir und dann hast du eine Kraft, die dir Flügel gibt, um in die Unabhängigkeit von deinen drängenden Wünschen zu starten. Das ist das Versprechen. Das ist die Antwort, die hier in diesem Text so deutlich gegeben wird. Eine Kraft, um unabhängig von erfüllten Wünschen zu sein. Raus aus dem Bann des Habens oder Nichthabens. Raus aus dem Bann des Bekommens oder Nichtbekommens. Eine Kraft, mit der wir den dunklen Gedanken entfliehen können und unseren eigenen Flug hinlegen können. Ich habe es übrigens bewusst Lernefliegen genannt. Das ist nicht was, was einfach mal so von jetzt auf nachher gelingt. Aber es steht fest, Gott will dir Flügel verleihen. Übrigens ein Versprechen, das Red Bull von Gott geklaut hat und nicht umgekehrt. So gedacht, ist ein bisschen seltsam, heute vertrauen gefühlt mehr auf die Kraft von Red Bull als auf die Kraft Gottes. Nur so ein kleiner Nebengedanke, fand ich irgendwie skurril. Nun, woher kommt diese Adlerkraft ganz praktisch und konkret? Wie kommt diese Kraft in unser Leben hinein? Wir haben eben schon einiges gesagt. Wir haben gesagt, indem du auf das schaust, was du schon hast. Ja? Du bist nicht definiert durch das, was du nicht hast, sondern du bist definiert durch das, was du bereits hast, was dir schon geschenkt ist. Wir haben auch gesagt, dass Gott uns schon ganz viel schenkt, dass wir nur mal die Augen dafür aufmachen müssen. Aber wir haben noch eins nicht gesagt, was eigentlich noch kostbarer ist. Und das ist, dass wir nicht nur Dinge von Gott haben, auf die wir schauen können, sondern dass wir Gott selbst haben. Wir haben nicht nur die Welt, die er uns schenkt, wir haben auch ihn selbst. Das ganze Jesaja-Buch redet prophetisch von einem, nämlich von Jesus Christus. Und natürlich zweifelt man als Christ immer wieder auch an Gott und seiner Güte. Manchmal im Kopf, manchmal im Bauch, manchmal durch Zynismus, der sich so ganz langsam in uns reinschleicht. Aber die Einladung ist, denke an den, der für dich in diese Welt gekommen ist und für dich den Tod auf sich genommen hat. Jesus Christus, der dich gesehen hat, schon im Mutterleib, wie Jesaja das später formuliert, der für dich arm geworden ist, damit du reich werden kannst. Der für dich in das Tal des Todes hinabgestiegen und am dritten Tage auferstanden ist, wie wir das gemeinsam im Glaubensbekenntnis beten. Der für dich gestorben ist, als du ihm quasi noch den Stinkefinger und dein Hinterteil gezeigt hast, wie Römer 6 es ungefähr formuliert. Der am Kreuz gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist vollbracht. Gott lädt uns ein, das wirklich ganz persönlich für uns zu nehmen. An Jesus am Kreuz zu denken und zu sagen, ja, er hat es für die Welt gemacht, für die Leute damals, aber das auch für mich ganz persönlich gemacht. Und darin zeigt sich seine Liebe zu mir. Und wenn wir in Zeiten unseres Lebens Gott nicht verstehen und auch Gottes Liebe nicht verstehen, dann ist doch das der Anker, an dem wir uns immer wieder festmachen können. An dem wir unser Vertrauen neu entzünden können. Unser Vertrauen in seine Fürsorge und in seine Liebe. Wenn wir dem Gekreuzigten in die Augen schauen, können wir sagen, offensichtlich liebt er uns doch. Und aus diesem Blick auf den leidenden Jesus speist sich Zuversicht. Zuversicht in ihn, aber auch eine große Zuversicht ins Leben. Wenn es in Vers 26 heißt, seht in die Höhe, dann lasst uns an den größten Stern denken. Jesus selbst sagt in Offenbarung 22, Vers 16, ich bin der helle Morgenstern. Schaut mit euren Augen zu diesem Stern. Nicht nur immer auf die wackelige Zukunft, auf das, was noch nicht ist, sondern auf das, was ist. Er ist der Stern, der mitten in unsere Dunkelheit und in unsere Leere hineinscheint. Er liebt dich von Anfang an, auch wenn er dir heute manchmal nicht genau die Blume, genau die Tulpe oder Dahlie bringt, die du jetzt gerne hättest. Aber er hat dir bereits am Kreuz quasi ein Bett aus Rosen gemacht. Wie kann es gelingen, immer wieder diese Perspektive zu gewinnen und darin Kraft zu finden? Luther schreibt mal Folgendes: Nebst dem Glauben können wir nichts Größeres tun, als Gottes Lob, Ehre und Name preisen, predigen, besingen und sonst auf allerlei Weise erheben und groß machen. Es gibt nichts, in dem man die Zuversicht und den Glauben ebenso stark empfindet und fühlt, als wenn man Gottes Namen ehrt. Das hilft sehr dazu, den Glauben zu stärken und zu mehren. Wie hole ich die Perspektive immer wieder in mein Leben? Indem ich ihn lobe, indem ich meine ganze Aufmerksamkeit auf ihn richte und anfange, mich um ihn zu drehen. Und dazu ist dieser ganze Text in Jesaja 40 eigentlich eine Steilvorlage. Nehmt euch heute Nachmittag oder heute Abend mal vielleicht bei einem heißen Tee die Zeit, diesen Text nochmal auf dem Sofa zu lesen. Betet mal diesen Text. Und zwar nicht als Frage formuliert, wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, sondern betet mal diesen Text bewusst als Aussage im Glauben. Gott, du bist es, der mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen und mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen kann. Du kannst den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen. Deine Gedanken sind größer und weiser als meine Gedanken. Deine Pläne sind durchdacht, und du brauchst keine Ratschläge oder jemanden, der dir auf die Sprünge hilft. Punkt, Punkt, Punkt. Betet mal diesen Text ganz bewusst als Lob und als Anbetung. Und lasst euch von Gott dadurch neue Flügel schenken. Und eine andere Form sind Lieder. Lieder, die helfen, Gottes Liebe und Gottes Größe zu sehen. Wir werden jetzt auch gleich zwei Lieder singen, drei Lieder mittlerweile singen, um genau das zu tun, um in Lob und Anbetung die Vergangenheit zu vergessen, die uns manchmal einholt, aber die vergeben ist, um nicht immer nur auf die Zukunft zu schauen, die immer wackelig bleiben wird, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Anbetung ist immer im Hier und Jetzt sein und sich dann von der Schönheit Gottes, dem wahren Morgenstern, sich mit Freude füllen zu lassen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich enden mit einer kleinen Serie von Bildern von Alan Lawrence, einem Fotografen und Vater von 6 Kindern. Auf seinem Blog schreibt er über sich selbst, Father of 6 amazing kids, one blessed with the ability to fly. Ein Kind beschenkt mit der Fähigkeit zu fliegen. Was hat es damit auf sich? Eines seiner Kinder hat das Down-Syndrom. Und eines Tages hatte er so die spielerische Idee, seinen Sohn hochzuheben, ein Foto zu machen und sich anschließend aus dem Foto rauszuschneiden, sodass es aussieht, als ob der Kleine fliegen könnte. Und daraus ist so eine ganze Serie von Fotos entstanden, die er dann auch auf seinem Fotoblog veröffentlicht hat, die sehr viel Ermutigung geschenkt haben und woraus dann sogar ein Kalender entstanden ist. Und ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, die ich zum ein bisschen langsamer durchklicken möchte. Lasst die einfach mal auf euch wirken. gibt noch eine ganze Reihe mehr von diesen Bildern. Wie gesagt, so eine Ermutigung für viele geworden, besonders auch für Eltern mit behinderten Kindern. Alan und seine Frau sind überzeugt, dass ihr Sohn Will im übertragenen Sinne fliegen kann. Dass ihm tatsächlich die Türen offen stehen und dass sein Leben absolut lebenswert ist. Auch wenn manches vielleicht nicht so möglich ist wie für andere. Sie sagen, dass dieser Will ganz viel Licht in ihre Familie gebracht hat und ganz viele neue Perspektiven ermöglicht hat. Und ich fand das irgendwie total ermutigend. Und diese Bilder sehr bewegend. Einfach auch, weil sie das perfekte Bild für unseren Glauben sind. Es gibt in unserem Leben diese unsichtbare Kraft, die uns trägt und uns Flügel wie Adler verleiht. Es gibt diesen Vater, der es gut mit uns meint, der uns liebt und der uns nicht vergessen hat. Er ist da. Er ist auch unsichtbar, aber er lässt uns fliegen. Das ist der himmlische Vater. Und wir sind eingeladen, mit dieser Perspektive zu leben, dass diese tragenden und stützenden Hände Gottes wirklich für uns da sind. Egal, ob jedes Projekt klappt, ob der Traumpartner neben mir schläft oder ob jeder Wunsch erfüllt ist. Gott möchte, dass wir leben und fliegen. Dazu lädt uns dieser Text ein. Wenn Lebenswünsche offen bleiben, schau auf den großen Rahmen, lebe im Hier und Jetzt und lerne fliegen. Amen.